Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Neben mir sitzt Helma Sick, die viele von euch sicherlich bereits kennen. Helma Sick ist Finanzexpertin, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen und zwar auch aus gutem Grund, den wir heute auch besprechen werden. Und sie hat 1987 eines der ersten Frauenberatungsunternehmen in Deutschland gegründet, was es heute immer noch in München gibt und mittlerweile auf eine fast 40-jährige Geschichte zurückblickt. Herzlich willkommen, Frau Sick. Schön, dass Sie da sind.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie zugesagt haben, weil das ist ja jetzt mittlerweile schon unser drittes Gespräch, was wir führen. Mhm. Bis jetzt ja immer fürs Fernsehen oder Radio.
Ja, ja,
genau. Und jetzt
kann
mich
noch
hier
an das Radiogespräch gut erinnern, ja.
Es ist schon, glaube ich, 6 Jahre her.
Ja, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell, ja.
Und heute würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen über Ihr Lebenswerk letztendlich sprechen, weil Sie sind ja eine absolute Pionierin, was das Thema Frauen und Finanzen betrifft und aber auch über Ihr Leben, was ja auch sehr aufregend war und auch viele Hochs und Tiefs hatte, was das Leben halt so mit sich bringt. Sie sind 1941 im Bayerischen Wald geboren und haben eine Kindheit, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, voller Entbehrung und Herausforderungen erlebt. Was haben diese frühen Erfahrungen ihren späteren Lebensweg beeinflusst? Vielleicht können Sie das so ein bisschen wiedergeben, was Sie auch in Ihrem Buch schildern.
Über diese Kindheit.
Ja.
Meine Eltern waren wirklich außerordentlich schwierig. Ich hatte einen Bruder, der 8 Jahre älter war, der meine Mutter eine außerordentlich schwierige Geburt hatte. Dann gab es noch ein totgeborenes Kind und dann kam vollkommen ungewollt ich. Und ungewollt blieb ich bei meiner Mutter eigentlich solange sie lebte. Ich habe alles getan, um ihre Liebe zu erringen. Es ist mir nie gelungen. Sie hat mich nicht nur nicht geliebt, sondern auch einfach gedemütigt, geschlagen. Also gedemütigt im Sinne von, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Aus dir wird einfach auch gar nichts. Und was mich auch sehr beeinträchtigt hat, sie hat ja permanent behauptet, ich sei völlig hässlich. Ja, und das war ich nicht. Wenn ich heute Bilder anschaue, war ich ein hübsches, junges Mädchen. Aber ich habe da gemerkt, das ist wirklich, das war für mich ganz bedeutend, wie wichtig es ist, dass Eltern ihren Kindern das Richtige spiegeln. Ja, sie hat mir das Falsche gespiegelt, aber ich habe es geglaubt, weil sie als meine Mutter das gesagt hat. Also ich bin mit einer Ladung von falschen Vorhersagen und Aussagen ins Leben gestartet. Das war schon wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich muss irgendwo so einen ganz gesunden Teil gehabt haben, der sich wehrte, der innerlich mir sagte, das bist du nicht wirklich, du kannst noch mehr. Ja. Und das wollte ich allen beweisen. Und dann kam dazu, das sage ich immer gerne, weil der Ausdruck von vielen negativen Dingen belastet ist. Ich hatte eine unbändige Wut, aber keine destruktive Wut, sondern eine konstruktive. Ich wollte nichts zerstören, ich wollte allen alles zeigen. Euch zeige ich es, ihr werdet schon noch sehen, was aus mir wird. Ja, ich wusste noch gar nicht, wohin mein Weg gehen sollte. Es hieß ja damals, mein Gott, in der Kleinstadt im Bayerischen Wald, meine Mutter sagte immer, du gehst jetzt ins Büro und dann heiratest so schnell wie möglich, schau, dass du einen Mann kriegst. Du wirst eh kaum einen finden, so hässlich wie du bist, ja. Also das war schon sehr schwierig. Und dann will ich nur ganz kurz meinen Vater erwähnen. Mein Vater liebte mich dagegen über alles, aber die Liebe war nicht nur eine reine Vaterliebe. Also er war einfach auch sexuell übergriffig. Er hat mir nie wehgetan, das muss ich sagen. Aber das hat auch in meinem späteren Leben meine Beziehung zu Männern ganz, ganz stark natürlich beeinflusst. Ja, obwohl ich ja dann, aber da kommen wir sicher noch dazu, Heilungsmöglichkeiten fand. Ja, also ich ging Ich wusste ja, dass ich im Bayerischen Wald, in dem kleinen Ort, das war ja damals noch ganz anders als heute, es gab kein Internet, es war wirklich am Ende der Welt, ja. Und ich wusste, dort hatte ich keine Chance, ging nach München schon ziemlich früh, bin da aber gescheitert. Ich kam nicht zurecht, ich war zu jung, ich war erst 18, und 18 war damals was anderes als heute, ja. Also ein halbes Kind noch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Großstadt. Ich war noch nie in einem anderen Ort gewesen. Und ich kam nicht zurecht damit und bin wieder zurückgegangen ins Elternhaus. Habe aber dann dort bei einem Unternehmen eine Stelle als Sekretärin gefunden. Ich war da schon ziemlich gut. Ich hatte gelernt, Stehen und Schreibmaschine. Und intelligent war ich auch, ja. Und da habe ich es auch zur Chefsekretärin gebracht und da blieb ich dann eine Weile. Und dann kam etwas ganz Entscheidendes, wo mir jemand einfach durch eine Aussage einen Weg geöffnet hat. Die Gesellschaft, für die ich gearbeitet habe, war eine Aktiengesellschaft und bei einer der Sitzungen, die einmal jährlich stattfanden, hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats kam zu mir an den Schreibtisch und hat gesagt, ich will Sie nächstes Jahr hier nicht mehr sehen. Ich bin natürlich erschrocken und dachte, um Gottes Willen, soll ich jetzt gekündigt werden oder was ist das? Aber er sagte dann, Sie können viel, viel mehr, machen Sie sich auf den Weg. Sie versauern hier und verbauen sich Möglichkeiten. Gehen Sie in die Großstadt. Und da war für mich klar, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich das. Da war ich 29, jetzt schaffe ich das. Und so war es auch, ja.
War das so die erste Person, die sie dann hat, nur die einzige, die sie dann auch wirklich unterstützt hat und gefördert hat? Weil sie mussten ja, ansonsten hatten sie ja wenig Unterstützung, oder ja, keine Unterstützung
gar keine,
zu Hause.
Gar keine. Also ich hatte halt, ich habe mir halt ein einigermaßen gutes Umfeld geschaffen. Ich hatte immer Freundinnen. Mhm. Also Freundinnen waren das ganz Wichtige. Und wir hatten, das war natürlich toll, sehr viele Möglichkeiten in der Natur zu sein. Wir haben gespielt im Wald, auf den Feldern, an kleinen Bächen. Ich habe immer die Natur schon sehr geliebt und auch vieles beobachtet, was da stattfand. Bis heute habe ich das sehr gerne. Also das war für mich schon ein Ausgleich. Und bei meinen Freundinnen war ich ja beliebt und anerkannt. Ich habe vor kurzem erst eine Schulfreundin wieder getroffen, nach 60 Jahren. Und die sagte mir, dass sie eben dieses Buch gelesen hat, die Autobiografie, und das ist interessant, ganz erschüttert war, weil sie das alle nicht wussten, wie es mir ging. Und das ist auch wieder interessant, weil meine Mutter war ja Geschäftsfrau und wollte nach außen hin halt alles richtig gemacht haben. Also musste die Tochter auch gut angezogen sein. Ich hatte meine Schleife im Haar, hatte schöne Kleider an, damit ja niemand merkte, was da vor sich ging. Und ich hab's niemandem erzählt, weil ich dachte, durch das, was meine Mutter sagte, vielleicht hat sie ja recht. Mhm. Ich bin vielleicht nichts wert. Ich kann das gar niemandem erzählen, wie sie mich behandelt. Vielleicht hat sie recht. Ja, und da hat die mir heute gesagt, dass sie das nicht wusste, ja. Das fand ich schon ganz interessant. Also in dieser Zeit hatte ich außer den Freundinnen, die aber das nicht wussten, wie es mir ging, niemanden, ja.
Du willst investieren, hast aber das Gefühl, dir fehlt das nötige Startkapital? Gute Nachrichten, mit einem ETF-Sparplan kannst du schon ab 1 Euro im Monat investieren. Diese Ausrede zählt also nicht mehr, wenn es darum geht, den ersten Schritt in Richtung Vermögensaufbau zu machen. Ein ETF-Sparplan funktioniert auch denkbar einfach. Du investierst regelmäßig einen festen Betrag in einen börsengehandelten Fonds, also in einen ETF. Das kann monatlich, quartalsweise oder in einem von dir festgelegten Rhythmus passieren. ETFs bündeln viele verschiedene Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen in einem einzigen Produkt. Dein Investment ist bereits diversifiziert, wird also über viele Unternehmen oder Länder gestreut. Besonders spannend ist der sogenannte Cost-Average-Effekt, zu Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Da du regelmäßig investierst, kaufst du bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei höheren Kursen weniger. Das kann helfen, langfristig eine stabile Rendite zu erzielen. Hinzu kommt der Zinseszinseffekt, bei dem deine Erträge immer wieder neu investiert werden und so auf lange Sicht dein Vermögen wachsen lassen. Wichtig, ETFs sind eine Möglichkeit, langfristig zu investieren. Sie bieten keine Garantie für Gewinne und die Wertentwicklung hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab. Wie alle Finanzanlagen sind auch ETF-Sparpläne mit Risiken verbunden. Deshalb kann der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch fallen und ist nicht garantiert. Dennoch sind sie eine flexible und zugängliche Option, um mit kleinen Beträgen den Einstieg ins Investieren zu finden. Teste auch den Sparplanrechner von iShares und entdecke das Potenzial von ETFs. Denn der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen, ist genau jetzt. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Und den Link dazu findest du in den Shownotes.
Aber sie haben trotzdem den Mut und die Kraft gehabt, dann aus dem Bayerischen Wald, ja, aus dem Ort, ja, nochmal in die Großstadt und dann nach München auch.
Naja, ich dachte, das kann es doch nicht gewesen sein. Mhm. Also irgendwas muss in mir doch auch sein. Ich war ja gut in der Schule, mhm, und war da auch beliebt. Also musste ja auch irgendwas noch gewesen sein. Und ich hatte dann bei einer großen, der größten damals Wohnungsbaugesellschaft, die es gab, bei der neuen Heimatstelle als Sekretärin gleich gefunden und bin da auch relativ schnell zur Chefsekretärin aufgestiegen, später dann sogar zur Vorstandssekretärin. Und habe da auch wieder zu den Kolleginnen gute Kontakte gehabt. Ich konnte immer gut mit Freundinnen, ja. Das war für mich schon ganz wichtig. Und war aber sehr nervös, hatte sehr viele Albträume. Es stimmte einfach was nicht. Und eine Freundin sagte dann, du, ich habe da eine gute Ärztin, geh doch da mal hin, das geht doch so nicht, ja. Und diese Ärztin, die hat mir wirklich geholfen, ja. Die hat gesehen, dass mir Medikamente nicht helfen, dass ich was anderes brauche und hat mir einen Therapieplatz verschafft. Und da ging mein neues Leben erst wirklich los, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Zuspruch, Güte, Verständnis, Aufmunterndes, ja, erfahren habe. Ich war wie neugeboren.
Wie alt waren Sie da?
Ja, Anfang 30.
Und Sie haben dann auch im Frauenhaus angefangen zu arbeiten, genau, anderen Frauen,
genau,
auch geholfen.
Also ich war zwar dann Vorstandssekretärin, habe sehr gut verdient, aber ich wusste, das allein ist es nicht. Ich wollte was Sinnvolles machen. Und ich weiß noch, inzwischen hatte ich dann auch geheiratet. Da kam mal im Fernsehen ein Film über das Londoner Frauenhaus, eins der ersten in Europa. Und die hatten sowas Ähnliches wie eine kaufmännische Geschäftsführerin. Und gleichzeitig hatte ich erfahren, das hat mir sehr imponiert, dass in München ein Frauenhaus gegründet werden sollte, das erste in Bayern. Und ich habe dann, und das glaube ich ist schon eine Stärke von mir, dass ich sowas halt dann mache. Ich habe mir dann einen Termin im Sozialreferat der Stadt München geben lassen und habe dann gesagt, ja, ich habe gehört, Sie wollen ein Frauenhaus eröffnen, ich möchte mich bewerben. Ich weiß, in London, und habe das so erzählt, gibt's das schon. So ein großes Haus, wie Sie es planen, mit 100 Plätzen, braucht eine kaufmännische Führung und eine organisatorische Leitung. Ja, und dann haben die gemeint, ja, was befähigt Sie denn dazu? Und ich habe gesagt, ja, erst einmal vordergründig nichts, aber ich habe Gewalterfahrung, nicht mit einem Mann, aber in der Familie. Ich möchte gern wissen, wie sowas zustande kommt, aber ich kann sehr gut organisieren und ich kann gut mit Geld umgehen. Und ich war wohl so überzeugend, dass ich den Job gekriegt habe. Und da habe ich, also das war dann, der erste Mosaikstein war eine Tante von mir, die fürchterlich geschlagen wurde, Bauersfrau, und die auf meine Frage, warum sie sich das gefallen lässt, eben sagte, ich kann doch gar nicht weggehen, ich habe kein Geld, ich habe gar nichts, ich muss bei ihm bleiben. Das war der erste Mosaikstein, ja. Bei der habe ich gesehen, dass ihr besseres Leben erst anfing, als er gestorben war. Und da war mir schon klar, das kann keine Perspektive für Frauen sein. Das zweite war dann im Frauenhaus, das war 25 Jahre später, wo ich gesehen habe, und das war schon, muss ich sagen, glaube ich, war ich eine der ersten, die diesen Zusammenhang auch sah, dass die Misshandlung im Vordergrund stand, war ja klar. Aber ich habe gesehen, dass die meisten Frauen auch kein Geld hatten, mhm, ja. Und überhaupt keine, für sich keine Möglichkeit sahen, selbstständig zu leben, sich eine Wohnung zu mieten oder so, weil sie auch kein Selbstvertrauen hatten, aber eben auch kein Geld. Und ich habe weil ich für die, das Buch, für die Autobiografie viele Unterlagen so hersuchen musste, habe ich einen Vortragstext von mir gefunden von 1979. Und da habe ich schon gesagt, das war relativ neu, ich weiß jetzt, Frauen brauchen einen Beruf und sie brauchen eigenes Geld, damit sie bei einem Partner bleiben können, aber nicht müssen. Und da die haben alle die Zuhörer, eigenes Geld, das war damals noch relativ neu. Frauen blieben einfach oft Hausfrauen zu Hause. Ja. Und so ging die Karriere los. Ja.
Leider muss man ja sagen, ist das heute auch noch nicht so gängig, ja, dass das Frauen ihr eigenes Geld haben. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu, was sich aus Ihrer Sicht geändert hat und was nicht. Aber Sie waren ja auch 5 Jahre lang Geschäftsführerin dort in dem Frauenhaus. Ja. Da haben Sie wahrscheinlich auch einiges erlebt. Können Sie uns da ein bisschen was auch erzählen, ein paar Geschichten vielleicht teilen?
Naja, es ist so, das ist ja heute noch so beim Thema Misshandlung, das ist ja sehr weit. Eine Form der psychischen Misshandlung war der Entzug von Geld. Denn die Bewegungsfreiheit einer Frau ist doch vollkommen eingeschränkt, wenn sie kein Geld hat. Die kann ja nicht mal eine Straßenbahnfahrkarte kaufen, wenn sie kein Geld hat. Und das haben viele Männer benutzt. Das ist, mir haben mir mehrere Anwältinnen gesagt, das ist heute noch manchmal so. Ja, also natürlich, dass die Misshandlung, die körperliche Misshandlung, einfach nur schrecklich war. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gesehen, obwohl ich ja selbst viel geschlagen wurde, aber sowas nicht. Also gebrochene Kiefer, gebrochenes Nasenbein, blutunterlaufene Augen. Also grauenvoll, aber auch interessant. Die Frauen waren ja oft schon jahrelang geschlagen. Ins Frauenhaus gingen sie erst, als auch die Kinder geschlagen wurden. Mhm. Da fing es an, das geht nicht. Also sie haben es erduldet, aber die Kinder wollten sie nicht in sowas hineinziehen. Also ich habe da sehr viel übers Leben gelernt, auch über das Leben von Frauen, über die Duldsamkeit, die nicht immer positiv ist. Ja, auch, dass man sich wehren lernen muss. Ja, Frauen müssen das lernen, Männer kennen das schon. Die haben ja Kriege geführt und haben sich immer gewehrt, aber Frauen nicht. Ja, von denen hat man erwartet, dass sie das hinnehmen. Mir haben Frauen damals dort erzählt, dass ihnen ihre Mütter oft gesagt haben, jetzt hab dich nicht so, das gehört halt dazu, dass man mal ein paar Watschen kriegt oder sowas. Es ging nicht um ein paar Watschen, die sind zu viel natürlich. Ja. Aber da ging es schon noch um was anderes. Also da habe ich schon gesehen, so gehen Frauenleben nicht. Ja, so sollten sie nicht gehen. Ja.
Jetzt beim Thema Finanzen und ich glaube auch bei häuslicher Gewalt denken sich ja viele, mir kann das vielleicht nicht passieren. Was für Gesellschaftsschichten haben Sie da erlebt im Frauenhaus? Alles.
Das ist nämlich genau das, was immer in der Gesellschaft passiert. Das ist die Unterschicht, ja. Das sind die, die meine. Mir sagte, ich werde es nie vergessen. Ich habe einen Vortrag gehalten. Ich wurde oft dann aufgefordert, auch übers Frauenhaus Vorträge zu halten, weil das erste in Bayern war. Das wollten viele wissen. Und da stand mal eine Stadträtin auf, ich will jetzt nicht sagen, von welcher Partei, aber man kann sich's vielleicht denken, die sagte, ich weiß gar nicht, was sie sich so haben, Pack schlägt sich eben und Pack verträgt sich. Das war in den Köpfen, das ist die Unterschicht und das stimmte überhaupt nicht. Professorengattinnen, ja, wissen Sie, waren da dabei. Ja, aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel reichere Frauen oder aus reicheren Familien, die konnten sich andere Wege suchen, vielleicht zu gehen. Da hat die Freundin eine Ferienwohnung gehabt, die sie ihr dann vermietet hat oder irgend sowas. Ins Frauenhaus mussten nicht die immer gehen. Manche kamen, aber nicht alle. Ja, aber das geht quer durch alle Schichten. Die Misshandlung ist bei gebildeteren Schichten oft nicht so gleich sichtbar, weil sie oft psychisch abläuft, ja, mit endloser Kontrolle, ja, mit Unterwerfung, mit Demütigung, nicht unbedingt mit Schlagen, aber es ist auch Misshandlung, ja. Also das ist ein Märchen, dass das nur ganz einfache Leute oder die sogenannte Unterschicht ist, überhaupt nicht.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das auch zu verstehen und dass das auch andere Frauen auch hören und verstehen, dass nur weil man jetzt gut verdient ist, das nicht bedeutet, dass man davor geschützt ist, wenn man eben nicht die eigenen Mittel dazu hat.
Genau.
Wie ging es denn dann weiter nach dem Frauenhaus?
Naja, ich habe dann dort meinen Job aufgeben müssen, weil mein Mann und ich ein Kind adoptiert haben. Wir konnten keine Kinder kriegen, wollten aber eins und haben dann einen 4-jährigen Jungen adoptiert, der schon einige schwierige Stationen hinter sich hatte. Und damals war ganz klar, dass die Frau die künftige Mutter zu Hause bleibt, ja. Und das habe ich dann auch gemacht, 4 Jahre lang. Aber ich habe in der Zeit ein Abendstudium in Betriebswirtschaft gemacht. Das gab's für Berufstätige, darum war das abends. Und das konnte ich auch machen, ja. Und das ging, weil mein Mann dann zu Hause war. Das Kind hat darunter nicht gelitten. Für mich war das ganz toll, dass ich so einen Abschluss noch machen konnte. Ja, und ich habe aber dann schon immer überlegt, ich möchte gerne selbstständig sein. Ich kam ja aus einem Geschäftshaus, einfaches Geschäft, Schreibwarenladen, aber immerhin, es hat so unser Leben bestimmt. Ich war lange ja Sekretärin, Chefsekretärin, ich wollte schon selbstständig sein, aber hatte keine rechte Idee, ja. Und da wiederum, wieder ein Zufall, habe ich in der Zeitschrift Brigitte, für die ich ja dann später lange geschrieben habe, zu Geldthemen, die hatten einen Artikel gemacht über 2 Frauen in Bremen, die sich selbstständig gemacht hatten. Ein Jahr, bevor ich das dann gemacht, ein paar Jahre schon hatten die das geplant mit Finanzberatung für Frauen. Ja, und genau, und ich habe das gelesen und dachte, das ist es, das will ich machen, unbedingt, das möchte ich machen. Naja, und dann habe ich mich halt aufgemacht, bin zu Seminaren nach Frankfurt oft gefahren. Da gab es einen Finanzexperten, der auch Anlegerschützer war und der so Seminare veranstaltet hat. Bin ich oft hingefahren, ich habe alles mir angelesen, was es gab und habe mich dann als Ein-Frau-Betrieb erstmal als Ein-Frau-Betrieb selbstständig gemacht. Ja, aber das ging dann relativ schnell, weil ich halt eine der Ersten war, nicht die Erste, aber eine der Ersten, dass die Medien sich interessiert haben und ich habe da das schon auch weitergemacht, was ich im Frauenhaus schon gemacht hatte. Ich konnte nie akquirieren, ja. Also Kunden das einfangen, das geht für mich nicht. Aber ich habe gedacht, wenn ich Frauen über Vorträge vermittle, wie es Frauen ohne Geld geht, welche Risiken sie eingehen, wie es ihnen früher ging, wie es ihnen heute ging, dann müsste doch jemand Vertrauen zu mir fassen und kommen, und so war es auch, ja. Ich wurde überall, also das war damals wirklich toll. Frauen gegen Atomkraft, ja. Eine kleine Gruppe hat mich eingeladen und die haben es wieder weitererzählt. Müttergruppen, alles Mögliche, ja. Und das war hochinteressant. Ich habe alle möglichen Frauen kennengelernt. Und dann hat sich da natürlich auch draus Geschäft entwickelt. Viele Frauen sagten, ja, die ist sympathisch, der vertraue ich. Ich denke, das könnte ich mal probieren. Und so ging das halt weiter, ja.
Mhm. Wie ist das damals in der Finanzbranche angekommen, in der Öffentlichkeit?
Überhaupt nicht. Das war ja, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, dass die Männer sagen, Fassig, ist das interessant. Na, überhaupt nicht. Sie wollen was für Frauen machen. Mei, wie kann man nur so blöd sein? Also Frauen, die haben doch keine Ahnung, stimmt ja. Aber das muss man doch nicht so sagen. Die haben doch keine Ahnung und dann machen sie auch immer nichts, weil sie sich nicht entscheiden können. Einer sagte, sie werden sehen, in einem Jahr sind sie pleite. Den gibt's schon lange nicht mehr, aber uns gibt's immer noch, ja, mit 12 Angestellten mittlerweile, ja. Also das war schon sehr interessant. Oder wenn ich da zum Beispiel zu so Seminaren nach Frankfurt gefahren bin, da gab's ja Mittagessen und saß ich mit lauter, weil es waren fast nur Männer da, ganz wenig Frauen. Als einzige Frau an einem Tisch mit Männern und alle hatten mir ein Schild, wer ist. Bei mir stand Frau und Geld, Helmer Sick. Bis einer sich mal aufmachte, da einen Blick drauf zu werfen, was ist das denn? Frau und Geld? Also wirklich, komm auf so eine Idee. Dann habe ich das ein bisschen erklärt. Ach so. Und dann haben sie wieder unter sich geredet. Mich hat nie jemand gefragt, ja, was ist das denn? Wie kommen Sie auf die Idee? Ja, das ist ja interessant. Aha, ja, so hatte ich gedacht, ja. Es war überhaupt nicht so, ja. Aber dieser Anlegerschützer, der diese Seminare veranstaltet hat, hatte anscheinend einen guten Eindruck von mir, weil dann, und da war dann ein entscheidender Schritt, 1992, also noch relativ am Anfang, kam die Zeitschrift Zeit, die Zeit auf mich zu, und die haben für das Zeitmagazin, das es ja immer noch gibt, eine Finanzberaterin gesucht, die etwas anders ist als andere. Und haben einen großen Artikel über mich gebracht. Und das war dann der Durchbruch natürlich.
Mhm. Und dann haben Sie ja auch eigene Bücher geschrieben. Ja. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen mitnehmen.
Genau, auf diesen Zeitartikel hat dann der Piper Verlag mir das Angebot gemacht, ein Buch zu schreiben. Als ich das geschrieben hatte, kam ein zweiter Verlag. Ja. Und so ging das, weil das war natürlich eine Herausforderung für mich. Ich dachte erst, das kann ich gar nicht. Also, oh Gott, ein Buch, ja. Da hat mir, muss ich sagen, mein Mann sehr viel geholfen, der sprachlich sehr gut drauf war und sich sehr gut ausdrücken konnte. Der hat es dann alles gelesen und redigiert und geschaut, wo man Verständnisprobleme vielleicht haben könnte. Also das war schon natürlich ein Riesenunterfangen für mich, ja. Aber toll natürlich auch, ja. Und
eines der allerersten Finanzbücher, die ich gelesen habe, war auch Ihr Buch, was Sie zusammen mit Renate Schmidt geschrieben haben.
Das kam ja später, ja.
Ja, was mittlerweile ja auch wirklich ein läufiges Zitat geworden ist, und zwar: Ein Mann ist keine Altersvorsorge, heißt das Buch. Und das fand ich ganz toll, weil Sie da auch ganz viele Studien und Statistiken aufzeigen, wie es Frauen in Deutschland wirklich geht und was passiert, wenn man sich eben nicht um das eigene Geld kümmert. Was erfährt man denn da in dem Buch? Weil ich finde, das ist immer noch aktuell und sehr lesenswert.
Ja, es muss halt von den Zahlen mal wieder aktualisiert werden. Aber das, was wir da schreiben, ist leider immer noch hochaktuell. Es war ja so, ich war auf eine Podiumsdiskussion eingeladen. Da gab es den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung damals. Und dazu war ich auch eingeladen und Renate Schmidt unter anderem auch, Manuela Schwesig, die damals noch nicht Ministerpräsidentin waren. Und so kamen wir ins Gespräch und wir meinten, Renate Schmidt und ich beide, wir könnten doch was versuchen, ein Buch darüber zu schreiben. Wir haben ähnliche Gedanken und ich fand es interessant, Sie aus politischer Sicht, was muss sich politisch ändern, und ich aus der Beratung von Frauen. Ja, das war ja dann viele Jahre später, hatte ich ja schon viele Jahre Beratung hinter mir. Und das ist dann dieses Buch geworden, das wirklich, denke ich, ein ganz wichtiges Buch ist, das es so in der Form gar nicht gibt sonst. Und ich habe ja dann aus diesem Buch keine Lesungen gemacht, sondern einen Vortrag, weil mir das besser liegt als Lesungen, und mache heute noch ständig Vorträge in ganz Deutschland mit dem Titel Ein Mann ist keine Alters.
Mhm. Wie war das denn damals im Vergleich zu heute, wenn man sich mal anschaut, die Situation der Frauen? Sie haben gerade schon gesagt, so viel hat sich da nicht verändert, aber gibt es Dinge, die sich vielleicht zum Besseren entwickelt haben, oder gibt es auch vielleicht Dinge, die Sie beobachten und sagen, das ist eigentlich sogar schlechter geworden, als wie Sie es vielleicht vor 20, 30 Jahren erlebt haben?
Also was heute natürlich anders ist, oder auch zu dem Zeitpunkt, als wir das Buch geschrieben haben, schon erkennbar war, dass ja heute Frauen eine Ausbildung haben in der Regel, ja. Oft ein Studium, aber auch eine gute Ausbildung und durchaus berufstätig sind. Das war ja früher gar nicht so. Da haben ja Frauen kaum Ausbildungen gehabt. Und wenn, dann ganz einfache Tätigkeiten. Die wenigen Frauen, von denen wir wissen, dass sie wissenschaftlich gearbeitet haben, das waren privilegierte Frauen in der Regel, ja. Das waren nicht die, über die wir da geschrieben haben. Also das hat sich heute schon fundamental geändert. Aber was damals, als das Buch entstand, und heute immer noch ist, dass viele Frauen einfach nicht im Kopf haben, wie wichtig es ist, lange zu arbeiten und auch gut zu verdienen. Ja, sie haben, ich muss es leider so sagen, oft nicht begriffen, wie unser Rentensystem funktioniert. Da kann man natürlich sagen, wir brauchen ein anderes Rentensystem, das haben wir aber nicht und das wird so schnell nicht kommen. Unser System funktioniert so, dass man die größte Rente bekommt, wenn man möglichst lang, möglichst viel einzahlt. Und das eben tun Männer, aber nicht Frauen. Frauen arbeiten ja oft Teilzeit, sie arbeiten oft immer noch im Minijob, damals noch mehr als heute. haben natürlich dann, zahlen weniger in die Rentenversicherung ein und sind dann hinterher total erstaunt, wenn sie so wenig Rente kriegen. Ich habe dann oft gehört, ja, aber ich habe doch immer gearbeitet. Ja, aber wie viel? Ja, der Zusammenhang war oft nicht klar. Und das vermittle ich schon auch mit meinen Vorträgen, ja, dass das so nicht geht, dass man nicht 15 Jahre Kindererziehung machen kann, weil es das auch gar nicht braucht, ja, weil man gar nicht, heute weiß, dass es oft gar nicht so gut ist, wenn Mama denkt, sie ist die Allerbeste in der Erziehung, dass Kinder brauchen Kinder, ja, das ist so. Und eine gute Kindertagesstätte ist nicht ersetzbar, finde ich, ja. Also, es gibt ja in München ein Wiedereinstiegsprogramm der Stadt München für Mütter, also für Frauen, die länger pausiert haben. Und mit der Leiterin habe ich für das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge ein Interview gemacht. Und die sagte mir, und da war ich schon sehr erstaunt, dass die typische Klientin zwischen 40 und 45 ist, ein oder zwei Kinder, nicht fünf, sondern ein oder zwei Kinder hat und 10 bis 15 Jahre aus dem Beruf draußen ist. Und dann kommt, sie möchte wieder einsteigen. Ja, wo? Ja, viele haben nicht mal Umgang mit einer Software gelernt oder kennen die gängigen gar nicht, ja. Das ist so einfach nicht. Wissen entwickelt sich ständig weiter, ja. Man muss am Ball bleiben. Und da, denke ich, sind schon noch so alte Vorstellungen im Kopf, dass am besten zu Hause das Kind erzogen wird oder am besten ist die Mutter. Und das stimmt einfach so nicht. Und da höre ich immer noch Renate Schmidt, die ja selber mehrere Kinder hat, mehrere Enkel und schon Urenkel, die sagte, man muss den Frauen schon auch mal klar sagen, es gibt gute Mütter, es gibt Mütter, die gute Mütter werden und es gibt Frauen, die nie gute Mütter werden. Ja, also es muss ein Blick von außen auch auf die Kinder möglich sein. Und das ist durch die Kindertagesstätten, durch Krippen. Da sind Leute, die ausgeschult sind, ja, die anders auch nochmal mit den Kindern umgehen, die Kinder lernen andere Kinder kennen und die Erzieherinnen haben einen Blick auf die Kinder und sehen vielleicht, was nicht ganz stimmt in der Familie. Wir können doch heute nicht mehr behaupten, die Familie, das haben ja früher konservative Parteien immer versucht zu sagen oder gesagt, ja, das ist der Hort der Glückseligkeit und der Harmonie. Wir wissen, dass es nicht ganz stimmt. Eine gut funktionierende Familie ist was Wunderbares, aber wir wissen auch, dass Missbrauch und Misshandlung in Familien sehr viel vorkommen, ja. Und drum auch meine Aussage, immer ein Blick von außen muss möglich sein, ja.
Es gibt ja auch diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Und die Dörfer sind heute Kindertagesstätten, wo Kinder verschiedener Hautfarben, verschiedener Herkunft, verschiedener Sprache vielleicht auch sind. Und wo die andere Kinder kennenlernen, andere Verhältnisse kennenlernen. Das ist doch unglaublich wichtig.
Mhm. Ja, absolut. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung so sagen, weil meine Mutter auch sofort arbeiten gegangen ist. Also es war auch damals gar nicht anders möglich, weil ich in Polen geboren wurde und später aber auch in Deutschland hat sie immer gearbeitet. Und ich war bei Tagesmüttern, im Kindergarten und überall. Und ich würde auch sagen, es hat mir nicht geschadet, sondern ich habe da eher viel draus lernen können. Und natürlich ist es jetzt auch schön zu sehen, dass meine Mutter auch eine ganz gute Rente hat oder mehr als vielleicht andere Frauen.
Haben sie das ja mitbekommen.
Genau. Jetzt gibt's ja aber auch so den Trend, dass nicht nur die Frauen zu Hause bleiben, die sagen, ich bin jetzt Mutter geworden, ich will mich um mein Kind kümmern, sondern auch Frauen, die das machen aus Liebe, weil die in einer Beziehung sind und der Partner sich dann vielleicht wünscht, dass dann doch abends auch die Wohnung sauber ist, wenn man nach Hause kommt, das warme Essen auf dem Tisch steht und es viele Frauen dann auch gerne machen und ihre Arbeitszeiten kürzen. Was würden Sie denn jetzt mit all Ihrer Erfahrung, mit all dem, was Sie auch schon gesehen haben und erlebt haben, diesen Frauen mitgeben?
Also ich habe dafür kein Verständnis, ehrlich gesagt, ja. Also ich denke, wir Frauen dürfen uns nicht doch reduzieren, ich möchte meinem Mann ein schönes Leben machen, ja. Also wir haben doch einen Verstand, ja, wir haben was gelernt, wir sollten das auch in die Gesellschaft einbringen. Ich sage immer, Studien sind ja kostenlos, das ist auch in Ordnung so, aber die sind kostenlos. weil man dann erwartet, dass jemand durch Steuern und Sozialabgaben wieder was zurückgibt und das erlernte Wissen in die Gesellschaft einbringt. Ja, wenn das aber jemand nicht tut, ich habe mit Schrecken gehört von einem Chefarzt, dass zwar über 60% der Medizinstudierenden Frauen sind, aber über 20% nach dem Examen nie in diesem Beruf arbeiten. Da muss ich, und ein Studium der Medizin kostet 200.000 Euro. Und da muss man schon mal fragen, ob das sinnvoll ist, ja? Wenn die promovierte Medizinerin dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und ihrem Mann ein schönes Leben bereitet. Das vertrete ich nicht. Ich finde, wir sind die Hälfte der Gesellschaft, mehr als die Hälfte. Wir haben einen Verstand, wir haben Talente und wir sollten die pflegen und in die Gesellschaft einbringen. Es kann doch kein Lebensziel sein, einem Partner ein schönes Zuhause zu bereiten. Ich bitte Sie, nein, also da bin ich total dagegen. Leider aber gibt's im Moment einen Rückwärtstrend dieser Art. Sie haben das sicher gehört mit diesen Threadwives, kommt wieder wie so vieles Nicht-Gutes aus Amerika. Da stehen mir nur noch die Haare zu Berge. Wenn da eine Frau steht mit der Rüschenschürze am Herd und mit strahlendem Gesicht sagt, es ist doch schön, einen Mann glücklich zu machen. Und wenn mein Mann glücklich ist, dann bin ich es auch. Also ich bitte Sie, das kann doch nicht Lebenszweck sein. Aber jetzt vielleicht zu den Fakten. Wenn in Deutschland in Großstädten jede zweite Ehe scheitert, flächendeckend jede dritte, dann ist das ein Fakt. Ja? Und ich kann nicht so tun, als würde mich das nichts angehen. Ich kann alles tun, damit es mir nicht so geht, aber ob das erfolgreich ist, liegt nicht nur an mir. Ja, es gibt einfach auch sehr viele Männer, die Mitte 50 eine Midlife-Crisis haben, dann nochmal jemanden kennenlernen und dann sich scheiden lassen. Ja, und dass diese Frauen, und das hat das Bundesfamilienministerium in einer Studie geschrieben, das zitiere ich in meinen Vorträgen auch immer, die sagen da so deutlich wie nie vorher, wie eine Ehe auch existenzbedrohend sein kann. Durch Arbeitslosigkeit, durch schwere Krankheit und durch Scheidung oder Trennung, ja? Das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist es wichtig und darauf beruht ja auch ein Teil der Gesetzgebung, zum Beispiel das Unterhaltsrecht. Da sagt der Gesetzgeber, jeder der beiden Partner ist für das eigene Leben verantwortlich und sollte im Laufe des Lebens immer dafür sorgen, dass er selbst sein Leben finanzieren kann. Das wissen nur viele Frauen nicht und da haben es noch nicht in sich aufgenommen. Ja, und daran arbeite ich immer noch. Es ist mir, auch wenn ich schon so alt bin, immer noch ein großes Anliegen und ich merke, dass ich halt auch was vermitteln kann, weil ich sehr viel Erfahrung habe. Ich habe wirklich in all den Jahrzehnten sogar, ich habe Tausende von Frauen beraten und es hat sich immer, daraus sind ja die Vorträge und das Buch entstanden, es hat sich ein Muster halt abgezeichnet, dass die Frauen im Alter arm sind, die sich ganz allein auf den Partner verlassen haben und auf das Gelingen dieser Beziehung. Ja. Und wie gesagt, jede zweite Ehe in Großstädten wird geschieden, jede dritte flächendeckend, das ist viel. Ja. Und ich weiß, wie es Frauen gehen kann, die nicht gearbeitet haben oder nur im Minijob oder nur in kleiner Teilzeit, ja, die dann einen Vollzeitjob haben möchten, aber keinen kriegen, weil auch das nötige Wissen fehlt, weil, ja, also das geht nicht. Frauen müssen, und das sagte mir eine der berühmtesten Anwältinnen Deutschlands, die leider vor 2 Jahren gestorben ist, Peschel Gutzeit, kennen Sie vielleicht in Berlin, mit der habe ich auch ein Interview mal gemacht für das Buch, und die sagte, wenn das so weitergeht mit diesen ganzen kleinen Arbeitszeiten in Minijob und Teilzeit, dann werden wir eine Frauenaltersarmut kriegen, die sich gewaschen hat. Ja, das geht so nicht. Frauen müssen, sagte sie mir, einen Lebensplan aufstellen. Männer machen das in der Regel, aber Frauen nicht. Ja, der Lebensplan, ja, werden wir schon sehen, wie es geht. Vielleicht heirate ich, vielleicht auch nicht. Aber ne, Männer haben in der Regel einen Plan. Ich möchte eine Familie, ich möchte ein Haus, ich möchte ein gescheites Auto und ich möchte jetzt ja in Urlaub fahren. Und ja, man muss es ja nicht am Konsum orientieren, aber Frauen sollten schon auch ihr Leben anders planen. Ja, Kinder gerne, aber meine meine Rede ist auch in, eben drum halte ich die Vorträge, Kinder haben zwei Eltern und dann kümmern sich bitte gefälligst beide Eltern um ein Kind. Und wenn beide sich die Elternzeit teilen und dann anschließend, da gibt's ja schon so Modelle, das müsste jetzt natürlich von Staats wegen noch gefördert werden, wo der Vater ein bisschen weniger und die Mutter ein bisschen mehr arbeitet, um die ersten Jahre zu überbrücken und dann wieder in Vollzeit einsteigen mit guter Kinderbetreuung, dann würde es dieses Problem der Altersarmut von Frauen nicht in dem Ausmaß geben.
Mhm. Vielleicht für alle, die jetzt zuhören und diese Studie auch nochmal nachlesen wollen, weil die ist ja mittlerweile auch schon fast 10 Jahre alt. Die ist, glaube ich, 2016 erschienen, heißt Mitten im Leben vom Bundesfamilienministerium.
Lebenswirklichkeiten von Frauen, ja.
Genau, und da kann man das nochmal alles nachlesen, weil als ich diese Studie gelesen habe, ich war wirklich schockiert. Ja. Ich habe die genauen Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, aber ich glaube, dass die allermeisten Frauen, die verheiratet sind, weniger als 1.000 Euro netto zum Beispiel verdienen. Also all diese Zahlen kann man dann nachschauen. Ich hoffe, es gibt bald mal neue Zahlen, um da auch mal diese Entwicklung zu sehen. Jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf Ihr Leben. Ja, jetzt sind wir ja in den 90ern sozusagen angekommen. Mhm. Sie haben schon eine Zeit lang Frau und Geld geführt. Was ist da passiert in den 90er Jahren? Wie haben Sie da das erlebt, auch das Thema in Deutschland?
Ja, also es waren in den ersten Jahren kamen überwiegend Frauen ab 45, 50, die eben gerade verlassen wurden. Ja, oder wo der Partner gestorben war und wo sie gar keine Ahnung hatten, wie viel Geld und was man überhaupt macht. Manche konnten nicht mal eine Überweisung ausfüllen. Ja, also das war so der Kundinnenkreis. Das hat sich aber dann schon verändert. Also heute, ich habe noch mal nachgefragt, da im Büro, bei unseren Beraterinnen, die sagen, es kommen schon auch viele junge Frauen, ja. Und die sagen, ja, ich verdiene gut, ich möchte mein Geld gut anlegen, ich möchte was fürs Alter tun. Aber es kommen auch viele Frauen, die das nicht tun, die verheiratet sind, das bisher nicht getan haben. Aber die durch irgendwas aufgeschreckt wurden, Artikel, Bücher, Radioberichte, irgendwas, die sagen, also ja, jetzt glaube ich, muss ich doch was machen, ja. Aber wie gehe ich das jetzt an und wie wird mein Mann das dann verkraften oder so? Es kommen auch viele Paare und da bin ich sehr froh, die jungen Paare, jüngeren Paare, die sind schon wieder ganz anders, ja. Und ich sage ja immer, und da mache ich sehr gute Erfahrungen, ich fordere ja die Frauen in den Vorträgen auf, mit dem Partner zu sprechen, dass sie zum Beispiel dass ihre Rentenlücke, wenn es sein muss, dass sie alleine zu Hause bleibt und eine Rentenlücke hat, dass die aus dem Familieneinkommen bezahlt wird, wo die Frauen erstmal erschrecken und sagen, ah ja, aber dann sieht es aus, als wäre ich geldgierig oder was, wo ich sage, nein, sie sind nicht geldgierig, sondern das ist ein vernünftiger Vorsatz, mit dem Partner zu sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den jüngeren Männern, mit Gefühligem kommt. Gefühlig, das geht nicht. So, weißt du, wenn das so weitergeht, bin ich mal arm im Alter und so. Nein. Sondern zur deutschen Rentenversicherung gehen, ausrechnen lassen, wie groß ist meine Rentenlücke, ihm das zeigen. Und da habe ich erlebt, und das freut mich, dass junge Männer sagen, das habe ich nicht gedacht. Also das kann ich dir nicht zumuten, das sehe ich wirklich ein. Das ist ja unglaublich, das sagt, ja was, da hast du ja wirklich so viel weniger Rente, ja, da mache ich was, ja. Und das ist doch eine tolle Entwicklung, oder?
Mhm, das stimmt.
Und die sind viel aufgeschlossener. Wissen Sie, das Problem ist ja mit den jüngeren Männern, weil bei den Mittelaltern wird schon schwieriger, die Alten, die kann man eh vergessen, sind alles Patriarchen, sage ich mal so. Aber bei den jüngeren Männern ist viel mehr Verständnis, nur wenn niemand sie fordert, warum sollen sie es tun? Ja, also freiwillig, warum, wieso? Ja, man muss sie fordern. Und ich sag immer wieder, wenn Frauen die Männer fordern, dann verändern sie sich. Verändern sie sich auch und dann passiert auch was. Weil Vernunftsargumente, das ist voll zugänglich, absolut. Sagen, ja, nee, das geht doch nicht, dass du, weil du unser Kind erziehst, später so viel weniger Rente hast. Nee, da machen wir was, ja. Und dann kommt oft er mit zur Beratung und dann schauen sie, was man machen kann, ja. Das finde ich eine positive Entwicklung. Aber gleichzeitig, erlebe ich jetzt, dass die Teilzeitarbeit wieder massiv zunimmt. Ja, ich weiß nicht warum. Und dass Deutschland wohl in Europa, habe ich gelesen, eins der Länder ist mit der höchsten Teilzeitquote und den wenigsten Stunden.
Mhm. Sie sprechen ja auch oft über das Ehegattensplitting.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch noch etwas, wo Deutschland eins der, ich sag mal, eher wenigen Länder ist, wo das noch so ist. Also Skandinavien hat das ja, glaube ich, schon komplett auch abgeschafft.
Vor 50 Jahren schon, ja.
Ja. Und in Deutschland immer noch. Können Sie vielleicht den Zuhörerinnen, oder Zuschauerinnen auch mal erklären, was das Problem am Ehegattensplitting ist? Weil ich erlebe das auch immer, wenn wir auch dazu was berichten oder machen, es ist ein sehr emotionales Thema, weil dann viele sagen, aber es geht doch jemand anderen was an, wie wir unsere Finanzen regeln.
Nein, aber um das geht es gar nicht. Natürlich geht es niemandem was an, wie sie die Finanzen regeln. Aber bei dieser Finanzregelung hat ja die Frau langfristig einen Nachteil. Und das muss sie wissen und das weiß sie oft nicht. Das Ehegattensplitting bringt am meisten Steuerersparnis, wenn einer, und das ist immer der Mann in der Regel der Mann, sehr viel verdient und die Frau wenig oder gar nichts. Wenn beide gut verdienen, wirkt es nicht, ja. Aber wenn einer sehr gut verdient, kann der im Jahr bis zu 18.000 Steuerersparnis haben. Das ist viel Geld. Und das geht eben nur, wenn sie einen Minijob macht oder ganz kleine Teilzeit. Und da habe ich oft erlebt, dass mir Frauen gegenübergesessen sind zur Beratung, Akademikerin, zwei Kinder. Und ich sage, sind Sie denn erwerbstätig? Nein, mein Mann hat ausgerechnet, es lohnt sich nicht. Na, der will natürlich diese Steuerersparnis, die er nur hat, wenn seine Frau nicht erwerbstätig ist. Und das ist kurzfristig natürlich richtig. Ja, er hat einen großen Vorteil. Langfristig aber ist es eindeutig zu ihrem Nachteil. Sie kommt beruflich nicht weiter, sie erwirbt keine beruflichen Kenntnisse, ja. Sie hat keine Fortbildungen oder solche Dinge. Was ist, wenn die Beziehung scheitert? Was ist, wenn es dem Mann einmal nicht mehr so gut geht? Kann ja auch sein. Ja, also ich habe schon Manager von Siemens erlebt, die plötzlich auf der Straße standen. Ja, also das kann auch sein. Vielleicht mit einer Abfindung, gut, aber die reicht vielleicht nicht. Also das ist eine kurzsichtige Betrachtungsweise, die im Moment nur dem Mann dient, aber nicht ihr. Und sie weiß das aber oft nicht. Und darum hat es diese Aussage, es geht niemandem was an, was wir tun, das ist vollkommen blödsinnig, ehrlich gesagt. Ja, der Knackpunkt aber ist, dass das natürlich eine Rahmenbedingung ist, die vom Staat abgeschafft werden müsste. Ja, wenn man noch dazu weiß, und das weiß ich erst seit Kurzem, weil eine der berühmtesten Steuerberaterinnen Deutschlands, Rainer Becker, die ja bis vor das Bundesverfassungsgericht geht und gegen das Ehegattensplitting klagt, mir das sagte, und das haben jetzt viele Anwältinnen bestätigt, das habe ich nicht gewusst, dass diese Bestverdiener, die so viel profitieren vom Ehegattensplitting, in der Regel bei der Eheschließung von ihrer Ehefrau einen Ehevertrag verlangen, in dem Gütertrennung vereinbart wird. Was heißt das? Dass sie im Fall einer Scheidung nichts, nada, niente, nichts bekommt. Das ist doch Wahnsinn, ich bitte Sie. Ja, da muss man doch die Frauen aufklären, sagt ihnen ja niemand. Ich habe ja selber nicht gewusst, das mit dem Ehevertrag. Ja, also das geht doch überhaupt nicht. Ja, drum, das ist das Ehegattensplitting war sinnvoll in den 50er Jahren, wo die Frauen keinen Beruf hatten, vollkommen auf den Mann angewiesen waren und versorgt sein mussten, ja. Und dann hat es halt diesen steuerlichen Ausgleich gegeben und der hat halt der ganzen Familie dann ist zugute gekommen. Aber heute, ja, das lohnt, da lohnt es sich dann vermeintlich für Frauen einmal eine Weile nicht zu arbeiten. Später kommen sie nicht mehr in den Beruf zurück. Nein, das muss abgeschafft werden, das geht wirklich überhaupt nicht. Wissen Sie, ich ärgere mich im Moment unglaublich. Da wird jeden Tag in den Nachrichten erzählt, dass die kommende Bundesregierung, da knapsen sie und dort, um die ganzen Milliarden zusammenzukriegen. Das Ehegattensplitting kostet im Jahr 21 Milliarden pro Jahr. Und es ist überflüssig und kontraproduktiv, weil es Frauen vom Arbeiten abhält. Ja, das müsste also sofort abgeschafft werden. Und ich weiß ganz genau, warum es keine Partei will, weil sie Angst vor den Wählern haben. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Die Leute wissen, wenn sie hören, Ehegattensplitting soll abgeschafft werden, haben sie das Gefühl, es wird ihnen was weggenommen. Dabei trifft es die meisten gar nicht. Ja, ich erkläre das in den Vorträgen, worum es wirklich geht. Da sagen fast alle, ja, das ist doch vollkommen überflüssig, das will ich nicht unterstützen. Wieso sollen wir diese stinkreichen Männer da unterstützen, die so viele Steuervorteile haben? Man muss es erklären, dann verstehen es alle. Ja, das ist eine Ausgabe pro Jahr, die vollkommen überflüssig ist. Ja, wenn man die in gute Kinderbetreuung steckt oder in die Finanzierung von vielleicht noch einer Familienarbeitszeit im Anschluss an das Elterngeld, ja, wo er weniger und sie ein bisschen mehr arbeitet, dann wäre das gut angelegtes Geld, weil es beiden ermöglicht, mit Kind zu arbeiten.
Ich glaube, das Problem ist genau das, was Sie sagen. Man will die Wählerinnen und Wähler nicht.
Das weiß ich, dass das so ist. Das sagen wir Politiker.
Ja, und das gleiche Problem haben wir bei der Rente.
Ja.
Das ist ja exakt das Gleiche. Ja. Es gibt neue Zahlen vom Bundesarbeitsministerium, wonach jede dritte Frau, die heutzutage Vollzeit arbeitet und es 40 Jahre lang macht, später weniger als 1.000 Euro Rente bekommen wird. Also das heißt, wir haben jede dritte Frau in Altersarmut. Und das ist ja genau das, was Sie vorhin meinten, glaube ich auch, dass wir genau darauf zusteuern, dass wir ganz viele Frauen haben werden, die in Altersarmut leben werden und die sich dann ja auch gar nicht mehr selbst helfen können. Sie schreiben ja, oder Ihr Buch heißt, Ihre Autobiografie heißt ja, Aufgeben kam für mich nie in Frage. Gab es aber vielleicht auch mal Momente, wo Sie gedacht haben, schaffe ich das? Oder haben Sie, wo Sie auch mal an sich gezweifelt haben, ob Sie wirklich das auch hinbekommen und Ihren Weg weitergehen können?
Nein. Also ich hatte zwar immer, wie gesagt, sehr viele Minderwertigkeitskomplexe, weil ich ja nichts mitbekommen habe. Aber ich habe ja in meinem Leben 2 Therapien gemacht und mit großem Abstand, weil das einfach sehr viel war, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Und das hat mir sehr geholfen, einfach auch an mich zu glauben. Und ich wusste nach den ersten Jahren schon, das ist ein so weites Feld, ja, Frauen und Geld, mit so vielen Schichten, ja, da bin ich ein Leben lang beschäftigt, wenn ich das will. Ja, und ich will, weil ich sehe, dass Geld einfach, das habe ich früher nicht so gedacht, Geld, finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis der Emanzipation. Es kann eine Frau mir 100-mal erzählen, ich bin zwar von meinem Mann finanziell abhängig, aber ich bin doch emanzipiert und ich in meinem Kopf und so weiter. Nein, wenn sie kein Geld hat, ist sie von ihm abhängig. Ja, und solange sie von ihm abhängig ist, ist sie nicht wirklich frei. Ja, sie kann nicht tun, was sie will. Ja. Das kann man nur mit Geld und da ist Geld einfach was sehr Nützliches und Wichtiges, ja. Und deshalb kann ich allen Frauen, bin ja mittlerweile sehr direkt in den Vorträgen, ich rede nicht mehr drumherum, weil man muss es ihnen ganz klar sagen und sie auch schockieren, ja. Ich mache nicht Angst, ich sag, wie es ist, das ist ein Unterschied, ja. Aber ich sag auch, dass ich eben Positives erlebe. Ich habe die Zuschrift einer Frau, die habe ich auch in einem Finanzratgeber gebracht, weil ich das so schön fand. Die hat mir geschrieben, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für Ihre Beratung, denn jetzt ist das eingetreten, was ich nie gedacht habe. Mein Mann hat sich nach 25 Jahren von mir getrennt wegen einer anderen Frau. Ich bin zutiefst unglücklich, aber ich habe zu dem Schmerz nicht auch noch ein finanzielles Desaster, weil ich dank Ihnen vorgesorgt habe und einen Vertrag habe und abgesichert bin. Und da habe ich mich so gefreut, das wünsche ich mir von Frauen, ja, dass sie vorsorgen, an sich denken, auch an den schlimmsten Fall, den niemand gerne haben will. Und ich wünsche es allen, dass sie gut mit ihrem Partner oder der Partnerin leben können. Aber es ist nur mein Fakt, dass es oft auch nicht mehr stimmt. Mhm. Ich habe mich auch nach 30 Jahren scheiden lassen, weil es einfach nicht mehr passte. Mhm. Ja.
Und ganz abgesehen davon, dass man sich dann ja auch Träume und Wünsche erfüllen kann.
Ja,
und
genau.
Ich erinnere mich, in Ihrer Autobiografie auch gelesen zu haben, dass dann irgendwann bei Ihnen so ein kleines Häuschen kam, dass Sie mal so ein kleines Häuschen im Wald gekauft haben. Ist das richtig?
Ja,
habe ich das
ja.
richtig in Erinnerung?
Ja.
Können Sie uns da die Geschichte dazu erzählen? Weil die fand ich so charmant.
Das war aber nach meiner Scheidung.
Mhm.
Ja. Also mein Mann und ich, wir mussten leider größere Reisen aufgeben, weil ich eine Histaminintoleranz habe. Das kannte man damals nicht. Mir war nur oft nach Essen schlecht in Restaurants und fremdes Essen war oft einfach gar nicht möglich. Und als das dann bekannt war, dann haben wir gesagt, oh gut, wir legen wir uns ein Ferienhaus zu und erkunden die Gegend und machen es uns da schön. Das hatten wir lang, aber nach der Scheidung bekam das mein Mann, das Ferienhaus, das wir hatten. Und ich habe dann nicht so recht gewusst, was ich machen soll und habe aber dann gedacht, warum soll ich eigentlich auf einen Wunsch verzichten, nur weil ich keinen Mann mehr habe? Das sehe ich jetzt gar nicht ein, ja. Und dann habe ich überlegt, wo könnte ich hin, wo soll ich suchen? Und Österreich habe ich immer schon ganz gern gemacht, ein charmanter Dialekt und die Kultur, also einfach schön. Und ich habe dann da ein Haus in Kärnten bei Klagenfurt gefunden, am Waldrand, ganz einsam, eine 300 Jahre alte Hütte, die ich dann auch noch mal schöner ausgebaut habe mit 1000 Quadratmeter Grund. Ich bin ja eine begnadete Gärtnerin. Ich habe einen grünen Daumen. Bei mir wären alle Blumen was.
Ja. Müssen Sie mal zu mir nach Hause kommen, bitte.
Und da bin ich dann 15 Jahre lang gewesen. Das ist dann allerdings nicht mehr gegangen, weil der Weg zu weit war.
Mhm.
Und dann war da gerade die Flüchtlingsbewegung 2015, 2016, wo dann der Weg noch beschwerlicher wurde, weil die Grenzübergänge, da wurde kontrolliert.
Mhm.
Also das hat dann die Fahrt enorm verlängert, darum habe ich das dann aufgegeben.
Und wie erleben Sie das jetzt heute auch in Ihrer Arbeit? Haben Sie das Gefühl, dass Frauen sich auch mehr dafür interessieren? Das Thema ist ja jetzt auch wieder mehr in den Medien. Sehen Sie da auch ein größeres Interesse trotz der gestiegenen Teilzeitarbeit oder wünschen Sie sich da mehr?
Es sind zwei, ich trenne immer das. Es gibt zwei große Gruppen von Frauen. Die einen, die verdienen, die arbeiten, verdienen, gerne Geld verdienen, aus dem Geld auch was machen wollen und schauen wollen, dass sie für sich sorgen, ja, auch fürs Alter später. Also die sind uns natürlich sehr willkommen, das ist klar, weil die einfach aus ihrem Leben was machen wollen. Aber es gibt eben immer noch diese andere große Gruppe, die leider auch zunimmt. Ja, das habe ich mit Schrecken gehört jetzt, ja. Die sagt nein und ich möchte mich doch um die Familie kümmern und es ist doch die Aufgabe der Frauen. Nein, Männer können das ganz genauso. Ich sehe das in meiner Familie. Mein Sohn ist ein derartig entzückender Vater. Meine Schwiegertochter sagte mal, ich glaube, er ist die bessere Mutter. Also das können viele Männer. Ich sehe das in der Nähe von unserem Büro, ist ein Kindergarten und morgens bringen viele Männer die Kinder dahin, sich da oder hinten oder oben und die haben so viel Freude damit. Nein, das ist ein altes Vorurteil, dass das nur Frauen können. Aber da gibt's wieder so eine große Gruppe von Frauen, die wieder ganz für die Familie da sein wollen. Es kommt natürlich dazu, ein gewisses Verständnis möchte ich da auch zeigen, dass halt die Kinderbetreuung nicht funktioniert noch. Es gibt viel zu wenig Plätze. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die wohnte auf dem Land. Die musste jeden Tag um 12 Uhr in Windeseile gehen, weil der Kindergarten zumachte. Und immer war sie die Letzte. Und immer stand das Kind da und die Erzieherin mit so einem Gesicht. Ja, also das geht nicht. Das gibt es nicht. In Skandinavien sind die Kindergärten von morgens bis abends geöffnet, weil ja auch Schichtdienst gemacht wird bei Frauen in Krankenhäusern, in Pflegediensten oder so oder in Fabriken. Also das stimmt bei uns immer noch nicht und das stimmt bei uns deshalb nicht, weil bei uns länger als in anderen Ländern diese traditionelle Rollenteilung herrschte. Das war in Deutschland so. Das ist die Nachwirkung der Nazizeit, ja, und das war so der Entschluss, als die DDR und die BRD sich teilten, wo die Adenauer-Regierung sagte, wir wollen die klassische Familie, auf keinen Fall, dass jede Frau berufstätig ist. Und das hat sich dann leider Jahrzehnte gehalten. Ja, das gab es in anderen Ländern nicht. In Schweden hat man zu gleicher Zeit, 1950, diskutiert darüber, wie können wir Frauen aus der Abhängigkeit der Familie befreien. Das hatte natürlich ganz andere Ideen freigesetzt. Ja, also bei uns ist eine andere Geschichte, aber es wird Zeit, die jetzt zu ändern. Ja, sonst zahlen die Frauen erst recht drauf. Ja, das geht nicht mehr so. Ne?
Das habe ich auch schon oft gehört, dass das auch einer der Fehler war, eben bei der Wiedervereinigung, dass man alles, was sozusagen aus dem Osten kam, verteufelt hat und gesagt hat, das wollen wir alles nicht. Und wir wollen unsere Systeme natürlich deutschlandweit durchsetzen und das etwas ist, was wahrscheinlich auch vielen Frauen geholfen hätte. Jetzt hatten Sie ja auch wirklich ja viele Schicksalsschläge, schwere Zeiten, eine schwere Kindheit und haben es immer wieder geschafft, sich da aus dieser Situation rauszuholen, ihr Leben da auf einen positiven Weg zu bringen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele Frauen gibt, die sich fragen, woher soll ich denn diese Kraft nehmen? Wie war das bei Ihnen oder was würden Sie diesen Frauen raten? Wie anfangen? Woher diese Kraft und vielleicht auch Motivation nehmen?
Ja, ich kann das gar nicht so sagen. Ich hatte einfach den unbedingten Wunsch, nicht so klein und unbedarft zu sein, wie mir vorhergesagt wurde oder wie meine Mutter mir das gesagt hat. Ich dachte immer, ich muss doch noch was anderes haben. Und das hatte ich ja dann auch. Ich hatte ja auch gute Noten in den Schulen. Also es konnte nicht ganz so sein. Und ich wollte, es war schon eine starke Motivation durch den Wunsch, es allen zeigen zu wollen. Dass das, was meine Mutter mir vorhergesagt hat, du landest mal, wer weiß wo, in der Gosse oder was weiß ich, dass das auf keinen Fall stimmt. Ja, das wollte ich zeigen. Und ich habe aber immer auch, das muss ich sagen, wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Ja, also ich habe in den schlimmsten Zeiten, oder schlimmst, weil jetzt sehr viele Leute kamen, durch Artikel oder so, oft bis in die Nacht hineingearbeitet. Ja, das geht halt nicht. Man kann dann nicht sagen, nach 6 Stunden gehe ich nach Hause. Ja, das geht nicht. Ich habe immer viel gearbeitet, aber ich wollte es auch allen zeigen. Ja, und ich wollte zeigen, dass es möglich ist, auch mit so einer Belastung und so einer Hypothek ein gutes Leben führen zu können. Ja, und ich kann heute sagen, ich habe jetzt im Alter das schönste Leben, das ich je hatte. Ja, aber hatte auch vorher schon immer wieder ein gutes Leben. Natürlich, mit Männern hatte ich weniger Glück, ja. Also das war halt so, mit meinem Mann war ich 30 Jahre verheiratet, aber da hatte ich halt, da war es einfach so, und das ist bei vielen Männern so, dass er mich enorm unterstützt hat, solange ich noch die Kleine war, die man unterstützen musste. Als ich dann schon Bücher geschrieben hatte, als ich eine Kolumne in der Zeitschrift Brigitte hatte, als ich von Medien beachtet wurde, das hat er nicht verkraftet. Ja, da hat er sich dann leider immer wieder Frauen gesucht, die da waren, wo ich am Anfang war. Ja.
Da gibt's auch diesen Spruch, dass Männer wollen, dass Frauen mehr Geld verdienen und dass ihre Frau mehr Geld verdient, solange sie weniger verdient als er.
Absolut. So ist es. Das ist statistisch erwiesen, dass Männer nicht wollen, dass Frauen mehr verdienen als sie. Mhm. Ja. Und bei meinem Mann war es so, dass ich halt dann bekannt war. Er war ja Akademiker, Diplomchemiker, hatte eine tolle Position im Umweltreferat der Stadt München. Und er war für damalige Verhältnisse ein sehr emanzipierter Mann. Aber das ging halt auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Als ich nicht mehr unterstützt werden musste. Ich sag immer das Beispiel aus My Fair Lady, aus dem Musical. Er war eigentlich immer Professor Higgins und ich Eliza Doolittle, ja, dem aufgebaut werden musste. Aber als ich das nicht mehr war, funktioniert das nicht mehr. Und das war ganz schlimm für mich. Also ich hatte nie an eine Scheidung gedacht. Aber es war dann so schwierig, dass ich dann beschlossen habe, einfach scheiden, und ich bin aufgeblüht hinterher. Das kann ich auch nur allen Frauen sagen. Es ist schlimm im Moment, aber ich habe hinterher gesehen, das Leben ist auch so schön, und niemand kritisiert mich und niemand versucht mich zu ducken, nur weil es ihm nicht passt, dass ich so viel Erfolg habe. Also es hatte auch was ganz Wunderbares und ich bin wirklich, meine schönen Zeiten haben dann angefangen, ja.
Mhm. Sie sind ja jetzt wirklich absolute Pionierin in so vielen Bereichen, eben was das Thema Frauen und Finanzen betrifft, dann aber eben auch ein Thema, das ja damals oft verschwiegen wurde, eben Gewalt in der Ehe, ja. Gewalt in der ja. Partnerschaft, für das Sie sich ja. auch eingesetzt haben, sprechen ja auch sehr offen darüber. Wo geht denn Ihr Weg jetzt weiter? Was sind denn Ihre Pläne und Ziele?
Ach, warum nicht? Ich bin 84, so viel Pläne hat man dann nicht mehr. Also ich wohne ja in einer Seniorenresidenz, wo ich es wunderschön habe eine sehr schöne Wohnung. Ich komme mit meinem Sohn und seiner Frau und den Enkelkindern gut zurecht, wobei ich nicht die Betreuungsoma bin. Deshalb habe ich aber immer gesagt, ich liebe meine Familie, aber das haben die voll akzeptiert. Die sind sehr stolz auf mich und die Kinder freuen sich auch immer, wenn ich komme. Aber ich möchte noch eine Weile Vorträge machen, eine Weile weiterarbeiten, einfach mein Wissen und mein Engagement weitergeben. Weil Sie merken ja wahrscheinlich auch, wie alle, das höre ich immer in Vorträgen, die sagen immer, Ihnen nehme ich alles ab. Weil das ist Ihr Lebensthema, das spürt man und merkt man. Ich möchte nicht, dass Frauen Opfer sind. Und ich habe einfach zu viele erlebt, die Opfer waren. Ja, aber auch, weil sie falsch abgebogen sind im Leben, ja, weil sie sich einem Mann gehängt haben, weil sie nicht ihr eigenes Leben gelebt haben und das dann nicht belohnt wurde, ja, und dann, das ist für mich ganz schlimm, ich bin einfach aus tiefster Seele Feministin, ich möchte, dass es allen Frauen gut geht und wenn man sieht, wie viele Frauen schon Tolles geleistet haben im Leben, dann ist es nicht richtig, wenn sie sich so klein machen und nur für den Mann und die Familie da sein wollen, ja. Das ist nicht lebensfüllend. Kinder wollen einmal ihren eigenen Weg gehen. Das geht ganz schnell. Das habe ich auch bei meinem Sohn gesehen, wo die halt nicht mehr so begeistert sind, wenn sie mit der Mutter oder dem Vater in Urlaub fahren müssen, ja. Und Sonntag spazieren gehen auch nicht so unbedingt. Nein, die sind sehr schnell selbstständig und es ist gut, wenn man für sie da ist, wenn sie einen brauchen, aber nicht rund um die Uhr, ja. Und drum, also ich habe einen Wunsch, ich möchte 100 werden. Und da tue ich alles, ich lebe ja gesund, treibe auch Sport, schwimme jeden Morgen, ja. Und vor allen Dingen aber, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man ein gutes Alter haben möchte, neugierig bleiben, mit der Zeit gehen und sich für vieles noch interessieren, dann glaube ich, bleibt man auch lebendig und das möchte ich auch weiter sein.
Sehr schön, vielen lieben Dank. Eine letzte Frage habe ich jedoch noch, gerne. Weil wir werden natürlich auch Ihre Bücher verlinken unter dem Video und im Podcast. Aber wenn man jetzt einen Vortrag von Ihnen buchen möchte oder Sie mal irgendwo erleben möchte, wo findet man da Informationen?
Ich habe ja eine Website, da kommen auch viele Presseartikel, also wo man sehr sieht, was mein Anliegen ist. Die Bücher kommen und dann auch Kurzfassungen der Vorträge. Ich habe zwei, die ich halte. Das sind die gefragtesten. Ich habe keine neuen. Die werden immer aktualisiert. Ja, ich halte nicht alte Vorträge, sondern ich aktualisiere es immer. Und da kann man dann auch, wenn man sagt, ich möchte einen Vortrag, anklicken und kommt dann zu mir. Ja, und da kriege ich wirklich ungelogen beinahe täglich eine Einladung. Teilweise schon für nächstes Jahr.
Mhm. Da sieht man auch, wie wichtig das Thema immer noch ist und wie relevant. Also www.helma-sick.de. Dort findet man alle Informationen und kann sie auch für Vorträge buchen.
Ja.
Sehr schön. Ja. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier waren.
Das habe ich gerne. Danke, Frau Unisch, für die Einladung.
Sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.